Hallo zusammen. Endlich im Dazwischen mit Simi Will. In meinem neuen Podcast sprechen wir über alles. Zum Bügeln, beim Abwasch, beim Essen. Immer hörbar. Simi Will dazwischen.
Ja, hallo zusammen im Dazwischen mit Simi Will. Neue Folge heute. Wer heute bei mir zu Gast ist, erfahrt ihr gleich. Es ist eine ganz tolle Frau. Eine tolle Frau ist aber auch Françoise Hardy. Und erstmal was Trauriges vorab. Françoise Hardy ist im Alter von immerhin 80 Jahren heute gestorben. Ich komme auf Françoise Hardy eigentlich aus dem Grund, dass sie meiner Ansicht nach Ähnlichkeit hat mit meinem heutigen Gast. Und mein heutiger Gast ist eine brünette Schönheit mittleren Alters. Sitzt mir hier gegenüber mit dieser Françoise Hardy Frisur, Pony, lange brünette Haare. Es ist Tanja Kriebel. Tanja Kriebel, ich grüße dir.
Wa? Hallo, Simi.
Yes, Tanja. Tanja, du bist die einzig über die Grenzen der Stadt hinaus bekannte Modedesignerin, die ich kenne. Und du hast mich hier in Trier von der Straße geholt. Erzähl doch mal, was da los war.
Ja, bei strömendem Regen habe ich dich auf der anderen Straßenseite gesehen. Und nachdem ich diese Simi Will Show gesehen habe, mehrere Male, habe ich dich sofort erkannt und habe gedacht, was macht die denn auf der anderen Seite? Und dann habe ich dich rübergewunken und habe gesagt, stell dich doch mal hier unter.
Genau, ich habe erstmal abgewunken und habe gesagt, nee, lass mal und ich komme irgendwann mal. Ich will jetzt nicht reden müssen, mich darstellen müssen und mir ging es einfach nicht gut. Und du hast mich in deinen Laden reingelotst, in der Jakobsstraße.
Ist das? Ja, genau, Jakobsstraße.
Mhm. Jakobsstraße
33. Genau. Ja, schon fast. Es war gar nicht so einfach, dich zu überreden. Mhm. Aber ich habe gesagt, du kommst jetzt mal hier rein.
Genau. Und irgendwie gefühlte 5 Stunden später, ich habe deinen Mann noch kennengelernt, es kamen noch irgendwelche Promis rein, die sich bei dir einkleiden lassen. Ich nenne jetzt keine Namen wegen, du weißt schon, ne? Datenschutz und so. Aber das war halt wirklich in der Zeit, wo ich scheiße drauf war, kamst du mir als Triererin in Gänsefüßchen helfend, bist du mir helfend zur Seite gesprungen. Tanja, warum bist du noch in Trier?
Ja, das ist einfach historisch so gewachsen. Ich habe ja hier in Trier studiert. Aha. Und habe dann schon während des Studiums, weil ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin und nicht abwarten konnte, angefangen, Leute auszubilden. Ich habe mir die ganze Zeit Gedanken gemacht, was ich machen könnte nach dem Studium. Mhm. Und bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, Strick zu produzieren. Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, warum Strick? Du kennst dich damit doch gar nicht aus. Und ich habe gesagt, ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss das machen, ich muss das verändern. Das, was auf dem Markt zu finden war, das war mir nicht schräg genug und nicht ausgefallen genug. Und das Thema hat mich gereizt, weil ich es nicht kannte. Und ich habe das gerne, eine neue Herausforderung, um mich dem zu stellen und auszuprobieren, ob ich das hinbekomme. Und habe dann einfach mit Strick begonnen. Eine Strickmaschine bestellt, ein Jahr lang mit diesem Ding gekämpft. Und es ist auch schwierig, wenn man ein ungeduldiger Mensch ist, weil da lernt man das dann, geduldig zu werden. Weil ein falsches Klick, ein falscher Hebel und dann rasselt diese ganze, ja, fast fertige Teil dann zu Boden und man verzweifelt da. Aber man lernt irgendwie dann auch geduldig zu sein, sich Zeit zu nehmen. Und irgendwann funktioniert es dann. Und als ich das dann beherrscht habe, diese Maschine, habe ich ganz viele gebrauchte Automaten gekauft.
Eine Zeitungsannonce. Automaten heißt Strickmaschinen.
Strickmaschinen.
Das sind Computer im Grunde heutzutage, oder was ist das?
Ja, heutzutage gibt es das schon. Aber das sind jetzt so semi-professionelle Strickautomaten, okay, die man jetzt auch also als Laie verwenden kann.
Also Mutter
kann.
Mit 5 Kindern, die ja, genau. Die ganze Familie bestrickt hat, so ein Ding auch hin und wieder zu Hause.
Ja, genau. Es waren auch einige Hausfrauen, verstehe, die dann in Heimarbeit für mich gearbeitet haben.
Sag mal, Entschuldigung, Tanja, sprichst du immer so schnell?
Ja. Ich habe ja keine Zeit.
Aber du redest und du erzählst uns gerade, muss ich jetzt nur mal, dir das jetzt mal gerade so, ne? Du erzählst uns, weil ich kenne dich ja. Ne? Also, hallo liebe Zuhörerschaft. Tanja und ich sind natürlich befreundet, ja. Und Tanja ist halt Profi und jetzt sitzt einem Mikrofon gegenüber, ne, und redet genauso schnell wie sonst. Ich verstehe das und ihre Freundin und Frauen vom Salonabend, kommen wir später noch zu, verstehen sie auch. Aber ihr, liebe Hörer, müsst euch ja jetzt erstmal an ihre Geschwindigkeit gewöhnen. Deswegen muss ich dich jetzt mal kurz
bremsen. Ich bemühe mich, langsam zu sprechen.
Ja, du musst nicht einschlafen. Keine Sorge, man weiß, was ich meine.
Ja, ja,
ich verstehe. Du bist halt einfach immer total schnell, machst alles zeitgleich, bist im Gegensatz zu mir immer noch multitaskfähig, ne? Bist du noch?
Ich gezwungenermaßen, ja.
Als Unternehmerin muss man es wahrscheinlich sein.
Ja.
Nach
irgendwie
wie vor.
Mehrere Dinge, ja. Termine im Kopf behalten und alles zeitgleich machen, ja.
Okay, also zurück zur Strickmaschine. Mhm. Sonja Riquiel, ich muss jetzt mal kurz angeben. Ich habe immer im Second-Hand-Bereich gejobbt. Das habe ich an anderer Stelle auch schon tausendmal erzählt. Egal, jedenfalls war immer Second-Hand-Klamotte mein Ding. Ne? Und ich hatte wirklich mal so ein Top, so ein Stricktop oder Wolltop. Da war ein Label drin und das war Sonja Riquiel. Und dann habe ich gedacht, wow, ich habe was ganz Besonderes. Ne? Aber war die nicht ein bisschen oldschool? So ein bisschen trutschig, Sonja Riquiel? Also Fragezeichen.
Ja, ich glaube, man kann von den Kollektionen, die man so kennt, nie alles gut finden. Ne? Es gibt so einzelne Teile, die findet man dann gut und die passen zur Person, zur Persönlichkeit. Und dann kann man das ja gut aufmischen mit allem Möglichen, ne? Mit allen möglichen Designern und Kollektionsteilen. Und Sonja Riquiel hat tatsächlich auch einige sehr, sehr schöne Strickteile entworfen.
Also denke ich an Strick, denke ich direkt, okay, Oma.
Weißt du? Ja, genau. Und so war das früher auch. Ja. Als ich begonnen habe, war das auch noch ein bisschen so.
Weil in den 90ern, hat doch kein Mensch mehr Strick gemocht.
Ja, und das Gute war ja, weil ich keine Ahnung hatte vom Strick, nicht aus dem Strickbereich kam, bin ich ganz anders rangegangen an das Thema. Ich bin nämlich davon ausgegangen, dass im Strick alles möglich ist. Also textile Fläche gestalten erstmal im ersten Schritt und dann das Teil konfektionieren, also zusammennähen. Das heißt, ich bin von jeder Möglichkeit ausgegangen, also dass alles möglich ist mit Strick, weil durch die Maschenbildung ja im Prinzip du alles formen kannst mit diesem Automaten, was du willst. Du kannst so viel Nähte setzen, das heißt, du gestaltest erstmal die Fläche und dann hast du ja noch im zweiten Schritt das Design. Das heißt, du kannst den Schnitt verändern, du kannst die Mustergebung verändern, du kannst es besticken, du kannst es bedrucken, du kannst es mit irgendwelchen Gummischichten beziehen, du kannst da irgendwelche Lochmuster reinziehen oder nachher irgendwie Fäden rausziehen oder reinknüpfen oder ja, es ist praktisch.
Es ist einfach total vielseitig, was die Kreativitätsnummer angeht. So.
Genau, deswegen habe ich ja Pullover mit Sockenärmeln gemacht, wo die Ärmelstrümpfe waren oder habe die Teile ganz aufwendig besticken lassen oder habe die bedruckt oder ja, es gab ja auch früher irgendwie diese schrecklichen Strickröcke mit Gummizug.
Ja.
Und dann sah man
die
aus wie
in Berlin, Tatsache, sowas wird ja in Berlin wieder getragen. Mit Sneakern und so. Finde ich auch ganz schlimm. Ganz schlimm.
Und dann überweite Pullover drüber, um das abzudecken. Bei mir waren die Röcke tatsächlich mit Abnähern in Form gestrickt. Das heißt, das sah super aus. Ne?
Du
musstest nicht unbedingt irgendwas kaschieren dann an irgendwelchen Stellen. Also in der Taille vor allen Dingen. Ich habe keinen Kollektionswechsel zweimal jährlich, sondern ich entwerfe ständig neue Teile, so nach meinem Gefühl. Ne? Manchmal mache ich T-Shirts, manchmal Mäntel, manchmal Kleider, je nachdem, wo mir gerade der Sinn noch steht, oder Mützen.
Gibt's oder ja auch schon Mäntel, in denen man wohnen kann.
Mäntel, in denen man wohnen kann, Mäntel, in denen man verreisen kann, Mäntel, die wandelbar sind, Kleider, die man verändern kann, Pullover, die man in vier verschiedenen Variationen tragen kann. Und die Kollektion wird immer größer, das Angebot immer vielfältiger. Mhm. Und das, was ich vor 30 Jahren entworfen habe, kann man heute immer noch bestellen, ja. Finde ich viel besser. Es ist nicht diese künstlich erzeugte Knappheit, die dich zum Kauf drängt, weil es dir das nächste Saison dieses Teil nicht mehr gibt. Sondern du kannst es jederzeit immer wieder kaufen. Und wenn du ein schwarzes Teil gekauft hast, dann kannst du dir das nächste Mal ein gelbes bestellen oder ein rotes.
Ah, da klingt für mich Vivienne Westwood mit rein. Buy less.
Ja,
und
genau.
Vivienne Westwood war für mich wirklich eine Ikone, die mich mein Leben lang begleitet hat, weil sie hatte Mut zur sogenannten in Gänsefüßchen Hässlichkeit. Mhm. Sie hat das Alter nicht versteckt. Sie ist im Alter einfach wirklich rausgegangen mit ihrem Alter, ja, und hat irritiert rund um die Uhr.
Ja, und immer ein Statement, ne, mitgegeben im Prinzip, ne?
Ja.
Also einfach zum Nachdenken angeregt, im Kaufverhalten nochmal überdenken, ne?
Ja. Und war trotzdem wahnsinnig kreativ und eine Mode-Ikone. Ja, für mich viel mehr als vielleicht, wie hieß die hier? Ja gut, andere Zeit, ich immer mit meinen Vergleichen, vergiss es.
Mhm. Auch nicht Mainstream, ne? Das glaube ich auch so, wenn man eigene, eine eigene Vorstellung davon hat, wie was sein soll, ohne zu schauen, was die anderen machen, ne? Sondern einfach im Prinzip so nach seinem Gefühl und seinen Vorstellungen eine Kollektion entwirft.
Ne? Dann muss man sich auch leisten können. Braucht man auch einen langen Atem wahrscheinlich. Ne?
Ja, genau. Es ist nicht der einfache Weg.
Ja. Und es wird nicht einfacher? Jetzt, wo ich denke ganz oft so, in Zeiten, also jetzt haben wir ja irgendwie Turbokapitalismus an der Schwelle zum neuen System. Wir sehen alle, was passiert. Wir wählen plötzlich alle Nazis. Mhm. Ich vereinfache bewusst, aber ich bin geschockt. Wir hatten ja gerade die Europawahl.
Ja. Ja.
Und es macht mich fertig, ehrlich gesagt. Aber anyway, anderes Thema. Zurück zur Mode. So, aber Mode kann ja auch politisch sein.
Ne? Ja, ist es auch. Ja, ist auch
und
oft.
Auch dieses Ding eben zu sagen, ich steige da aus, ich mache diesen Modezirkus, diesen Verkaufsterror nicht mit, weil du hast deine Erfahrung gemacht, du hast da deine Krisen gehabt. Das ist noch eine Geschichte, die ich wirklich untrennbar mit dir verbinde. Wie du, ne, also nach dem Modedesign-Studium erstmal alle auf dem freien Markt suchen den großen Fame. Was war da bei dir los? Das finde ich einfach eine Wahnsinnsgeschichte.
Ja, also ich habe Glück gehabt und war dann mit der Kollektion relativ schnell in einer sehr bekannten Agentur.
Mit deiner ersten Kollektion?
Mit der, ja, ich glaube, das war die zweite.
Nach dem Studium gleich?
Nach dem Studium, genau. Und war in der gleichen Agentur wie Martin Margiela in München. Und ja, das hat das Ganze natürlich beschleunigt. Ne? Und wir haben dann weltweit bis nach Japan geliefert am Ende. Und ich habe die Musterkollektion dann jedes Mal nach München geschickt. Und das war schon Wahnsinn. Also es ist wirklich explodiert und das war auch eine Herausforderung im Prinzip, diese enorme Umsatzsteigerung zu managen, weil wir alles selber produziert haben, noch zu Beginn.
Später wie viele Leute haben da produziert? Wie kann ich mir
also
das
am Anfang waren das so 60 Heimarbeiter.
Also Muttis und Nachbarinnen und ich weiß nicht was.
Genau, die haben dann ihre
Strickmaschinen
saßen. Genau, die hatten ihre Strickmaschinen zu Hause und die, sag ich mal, professionellen elektrischen Linker, die haben wir alle gekauft und die Leute ausgebildet. Und dann haben die nach Fähigkeiten im Prinzip die Anzahl der Teile gestrickt und dann haben die zurückgeschickt zu uns und bei uns wurden die dann konfektioniert. Mhm. Also zusammengenäht, da kamen die Etiketten da rein, Bügeln, Plastiktüte drüber, Schildchen dran und so weiter, Kisten packen und so. Also zu Beginn haben wir im Prinzip die Messen besucht und haben dann an die Einzelhändler ausgeliefert im Grunde, so der übliche oder der ganz
das
normale
heißt,
Weg.
Wie viel, ich sag jetzt mal, jetzt ist Frühlingskonfektion, Frühling, das war dann wahrscheinlich Frühling 96 oder so, sage ich jetzt mal.
Genau, wir haben dann, ich hatte eine Kollektion mit so 70 Teilen in etwa und das waren dann immer so ganz ungewöhnliche Teile, also ich habe da wirklich den Strick ein bisschen revolutioniert, also Leute kannten das so nicht. Und weil das so ungewöhnlich war, wie ich diese Teile entworfen oder zusammengesetzt habe.
Vor allen Dingen Strick wahrscheinlich?
Strick vor allen Dingen, genau. Das war ganz neu. Und dann hat sich das relativ schnell rumgesprochen. Und so wurde die Presse auf mich aufmerksam, Fernsehen auch. Und das war ein Beschleuniger. Das ging dann wahnsinnig schnell. Mhm. Das war für mein Empfinden jetzt rückblickend betrachtet auch viel zu schnell. Ne, weil das muss man ja alles auch irgendwie bewältigen. Das war nicht so einfach. Und man darf auch nicht vergessen, dass man in der Modebranche sehr viel Geld braucht, um das Ganze, also nicht für die ersten 2, 3 Kollektionen, sondern dann einfach, wenn man länger am Markt bestehen will, dann kostet das einfach irgendwann Geld. Und man schafft auch irgendwann die Aufgaben nicht mehr. Man muss dann delegieren können und genügend Leute einstellen. Und das war damals ganz schwierig. Also ich habe viel zu viel selbst übernommen von den Aufgaben, die angefallen sind. Das war ein großer Fehler und ich hatte auch viele Krisen und es hört sich vielleicht heute alles ganz einfach an, aber ich bin auch gescheitert in vielen Dingen, habe mich übernommen, mir die Latte auch zu hoch gelegt und aber man darf nicht vergessen, dass man in seinen eigenen Möglichkeiten nur genau in dem Rahmen, in dem kann man sich bewegen, aber sobald man versucht irgendwie das Ultimative zu erreichen oder noch mehr oder einfach nicht einschätzen kann, was für ein Workload im Anschluss noch kommt, dann kann man auch ganz schön auf die Nase fallen. Das ist gefährlich. Es war kritisch. Also ich war ja da, wo ich immer hin wollte. Das darf man
also
auch nicht
da
vergessen.
Oben im Modehimmel
genau. Also das, was ich liebe und was ich mit jeder Faser oder jeder Zelle meines Körpers halt unbedingt wollte. Und zielgerichtet habe ich ja die Ausbildung auch gemacht extra und das Modedesign-Studium. Also alles ausgerichtet auf den Job. Ich will irgendwann selbstständig sein und eine eigene Kollektion haben. So, dann bist du da, dann stellst du aber fest, okay, das schaffst du aber körperlich nicht.
Scheiße.
Ja, und es ist schwierig, da rauszukommen und meine Mutter hat mich da so ein bisschen zurechtgerückt.
Ja, aber dann hast du ja im Grunde, du hast gewonnen, Ja, du kannst dir auf die Schulter klopfen, aber brichst vorher zusammen und kannst den Erfolg ja gar nicht für dich nutzen.
Nee.
Weil der Erfolg ja einfach, also Overload ist.
Ja, du musst dann einfach erkennen, dass es so nicht funktioniert, ne? Dass du dich davon verabschieden musst. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, gut, ich will das nicht aufgeben, aber ich kann so auch nicht weitermachen. Mhm. Ich kaufe mir jetzt eine Pistole und schieße mir ein Loch in den Kopf. Und dann sagt meine Mutter, das lässt du mal schön bleiben. Natürlich ist das Quatsch, ne? Du überdenkst dann natürlich alles, aber um damit zu verdeutlichen, wie schwer mir das gefallen ist. Ne? Also du willst lieber sterben, als das, dich von dem zu verabschieden, was du erreicht hast. Das geht ja vielen sicher so. Ne? Es ist ganz schwierig, wenn du da bist, wo du hin wolltest, und oder noch nicht ganz natürlich, ne? So am Anfang, das so richtig losging, und du merkst schon dann, du kannst das einfach körperlich nicht mehr.
Ja, du warst ja dann schon da. Ne? Also wenn du als Modedesignerin, weißt du, in der Haute Couture-Welt unterwegs bist, ja, und irgendwann überrollt wirst von deinem Erfolg. Quasi.
Ja, es hätte schon noch viele Jahre so weitergehen können, wenn ich einfach den Weg gefunden hätte, irgendwie, wie ich das umstrukturieren kann.
Ja, aber du bist ja keine Wirtschaftsexpertin.
Nein, ich
und
bin
das ist ja auch
ein
total,
kreativer Mensch, und dann bist du ja da.
So,
ne?
Und jetzt fasse ich nochmal zusammen. Heute, Tanja, heute sieht hammergut aus, sieht glücklich aus, macht total viel.
Danke für die Blumen. Aber.
So, und deine Kollektion finde ich nach wie vor Tanja Kriebel Design, also Modedesign. Ne? Und was ich bei dir so toll finde, ich habe von dir so einen gehäkelten Rosenkranz, einen filigran gehäkelten schwarzen kleinen Rosenkranz. Den trage ich nur zu ganz besonderen Anlässen, weil das finde ich so abgefahren, also dass man sowas eben auch, dass du eben auch Accessoires häkelst oder nicht du häkelst, aber herstellst oder entwickelt hast. Cowboyhüte als Mützen, gestrickte Cowboyhüte in Originalformen aus den 40ern. So sieht's aus, dieser weiße. Egal, schaut's euch an. Also das sind wirklich abgefahrene Sachen, die da entwickelt sind. Es gibt Röcke, es gibt Tiermotive, ich als Tierfreak. Es gibt Katzen, es gibt, das klingt jetzt so ein bisschen handmade, aber so ist es nicht. Ihr müsst es einfach sehen, ich kann es nicht beschreiben. So, das ist das. Unsere Geschichte haben wir auch. Ich habe über Françoise Hardy gesprochen. Und ein großes Ding ist dazwischen. Was ist der Salonabend, liebe Tanja? Erklär doch mal.
Ich muss noch mal ein bisschen ausholen, weil die Initialzündung letzten Endes war es tatsächlich dann du. Nämlich genau an diesem besagten Tag, als du mich im Laden besucht hast, weil wir uns da kennengelernt haben.
Ach Quatsch.
Wir kannten uns ja doch. Uns ja vorher nicht. Hast du dich beschwert, dass es einfach keine spannenden Frauen und Leute gibt, Persönlichkeiten, die irgendwie was Außergewöhnliches machen, und dass es in Berlin alles ganz anders war und viel cooler und dass sich alle viel schneller zusammenfinden und Synergien bilden. Und dann habe ich dir gesagt, du, das stimmt nicht. Hier gibt es wirklich viele coole Leute, auch in Luxemburg und auch in der Region, und glaub mir das, und die kommen alle hier in den Laden, ich lerne die alle kennen. Und da hast du gesagt, ach nee, glaube ich nicht und so.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, so, doch, jetzt dann müssen wir die irgendwie mal zusammenbringen und so, und dann kannst du die auch kennenlernen. Und geplant war es schon, also ich hatte die Idee schon ein bisschen länger im Kopf, aber als ich mich dann mit dir unterhalten, habe ich gedacht, so, jetzt mache ich das mal.
Ach.
Also Initialzündung und warst du, ja,
tatsächlich. Ach, das wusste ich jetzt ehrlich nicht.
Ja.
Tatsache.
Ja,
wow.
Das ist wirklich wahr.
Weil die nächste Frage, die ich mir eben aufgeschrieben habe, weißt du, war dann so, warum ich eigentlich immer dabei sein darf, also wie so eine Art Hofnärrin, was
nein,
mir natürlich
nein,
auch
nein,
total
nein,
Spaß
nein.
macht. Ne? Ich sitze
dir
dann immer gegenüber.
Nein, du bist mit mir sozusagen die Klammer. Du bist die Klammer an diesem Tisch. Wir sind die beiden verrückten Vögel, die vor Kopf sitzen und im Prinzip diesen Abend ja so zu einem auch etwas, ja, lockereren oder ungezwungeneren Abend für die Personen machen, die dort eingeladen sind. Und da der Tisch eben sehr lange ist, finde ich das sehr schön, dass du sozusagen meine Klammer an diesem Tisch bist und wir die Menschen, die dort eingeladen sind, sozusagen so einem Blind Date, weil du kennst die ja auch nie.
Ja, das stimmt.
Du lernst sie ja auch an dem Abend erst kennen, und wir so, ja, ich finde das irgendwie... Das passt sehr gut.
Jetzt muss ich dir mal sagen, also ich bin jetzt echt überrascht, also das wusste ich echt, also so, dass ich da so wirklich mit Initialzündung war, das dann umzusetzen.
Doch, warst du.
Hast du mir das schon mal gesagt?
Nein, ich habe mir das aufgespart für heute.
Also jetzt bin ich echt gerührt, ohne Scheiß. Aber egal, nee, weil ich muss ja nämlich auch sagen jetzt mal, dass ich am Anfang ganz viel Vorurteile hatte. dass ich dachte, dass dann, wenn so viele Frauen zusammen sind, ich bin immer so divers und ich habe ganz viele schwule Kreative um mich rum, viele komische, queere Leute gehabt oder so. Aber so eine Mono-Frauen-Rutsche, ne, habe ich gedacht, oh, weiß ich nicht, ob ich das mag. Und ich bin selbst wirklich so, ich finde es so abgefahren, weil auch ich habe oft dann keine Lust und dann denke ich, oh nee, und jetzt regnet es auch noch und dann jetzt Tanja mit ihrem blöden Tisch da, geh hin. Und es ist immer in so eine Erfahrung, wenn irgendwie so 12 Frauen oder manchmal 14, manchmal 8, aber meistens so 10 plus aus den unterschiedlichen Bereichen, Architektur, Literatur, Regie, Film. Also es ist wirklich Film, genau. Und es ist wirklich super divers von den Tätigkeiten her. Und super, super unterschiedliche Frauen, die alle mit so einem kleinen, weiß nicht, was mich erwartet, da ankommen und gehen immer mit dem Ding, wow.
Wir haben Freunde gefunden.
Ja, ja es ist auch wirklich so, dass jetzt auch über die Social Medias natürlich Kontakte entstanden sind. Ich habe irgendwie, mir fällt immer irgendwen ein, den ich was fragen kann. Ich sitze heute hier auch bei Steffi Stahl im Studio. Ich sage es immer wieder gerne, weil ich sehr froh bin, dass ich das bei Steffi aufnehmen kann, hier meinen Dazwischen-Podcast.
Und Steffi war ja auch schon Gast im Salonabend.
Und Steffi und ich kennen uns aber von vor 30 Jahren, aber das heißt, ne, Steffi hat inzwischen Karriere gemacht, kennt man sich noch, ist die jetzt doof geworden, ne? Also ich bin ja auch voller Schwarz-Weiß-Ideen im Kopf, ne? Ich bin ja, nur weil ich in Berlin war, bin ich ja jetzt nicht offener als andere.
Ihr seid euch ja an dem Abend dann auch nochmal wieder neu begegnet.
So, und irgendwann hat Steffi nämlich an dem Abend auch zum anderen Ende des Tisches immer so rübergewunken, komm doch mal her. Und da war eigentlich das Eis gebrochen und habe ich mich riesig gefreut, auch wieder so eine Wiederbegegnung zu haben mit jemandem, den ich sehr besonders finde. Und das ist Steffi kein Einzelfall, ne? Aber wir sind ja auch witzigerweise noch Nachbarinnen, ne? Und all sowas. Aber es ist wirklich abgefahren. Anna Malt, die ja wirklich in der Pampa wohnt, oder Luxemburgerinnen, Regisseurinnen wie Laura Schröder und wer da alles ist.
Barbara Philipp
aus Wittlich, da wo Holger Mainz sich zu Tode gehungert hat.
Christina Gegenbauer aus Wien. Es kommen Leute aus Berlin, aus Hamburg.
Ja. Und das ist schon irre, was du da auch, also wie die Leute, dass sie da anreisen auch.
Ja, ne? Und der nächste Salonabend, der diesen Monat stattfindet, ist auch jetzt komplett ausgebucht. Das weißt du auch noch nicht.
Nein.
Ich hoffe nicht, dass jetzt noch jemand zusagt, weil wir haben keinen Platz mehr am Tisch.
Gut, alle, die irgendwann mal zu Tanjas Salonabend wollen, weiblichen Geschlechts sind, in dem Moment ist das die einzige Eingrenzung, und Kreativberufler sind im weitesten Sinne, Musik, Kunst, Mode, whatever, Film, Theater, ne? Wer da jetzt noch kommen will, muss sich ranhalten. Nein, es findet ja einmal im Monat statt. Ne,
ja, genau, einmal monatlich.
Und alle 2 Monate gibt es eine Reunion, wo dann alle Weiber, die sich noch nicht kennen, auch wieder zusammenfinden und Schnittmengen bilden. Und Schnittmenge ist immer mein Thema, weil ich der Auffassung bin, da wo Schnittmengen gebildet werden, passiert in der Schnittmenge genau das, was wir brauchen. Ne, weil wir bilden alle viel zu wenig Schnittmengen und deswegen haben wir jetzt diese Scheiße in der Politik, dieses Schwarz-Weiß, dieses Rechts-Links, dieses Ost-West-Thema. Mhm. Ja? Und ich will da gar nicht drüber reden, weil ich dann kotze, weil ich
richtig.
Und alle sowieso drüber reden, deswegen brauchen wir das nicht tun. Genau, Tanja, wir haben über den Salonabend geredet, wir haben dich als Modedesignerin so ein bisschen vorgestellt. Wer Tanja Kriebel noch nicht kennt oder das, was sie macht, schaut doch mal nach. Sag mal, deine Homepage ist die www.tanjakriebel.de. Kann man sich merken, oder?
Oder Avantgarde.
Die Kriebel wird sie ja, wie sie von mir immer liebevoll genannt wird, die Kriebel.
Ja, genau, das ist okay.
Genau. So, was mir aufgefallen ist, jetzt was ganz Bescheuertes. Ich bilde mir ein, gesehen zu haben, dass man die Wiesen hier wachsen lässt. Ich sehe viel mehr Klatschmohn, ich sehe mehr diese alten Wiesen. Bilde ich mir das ein oder ist es so?
Ja, ich glaube, das ist so.
Woran liegt es?
Ja, vielleicht umdenken, ne? Vielleicht denken die einfach an die Insekten oder...
Ich denke, also renaturierungsmäßig?
Ich denke schon, Renaturierung, ja.
Weil die Autobahnstrecke zu meinen Eltern, die ich ja irgendwie jetzt 3-mal die Woche oder 4-mal die Woche fahre, Trier-Riohl, da ist alles, da hast du das Gefühl, du fährst durch den Dschungel und selbst so an den Autobahn Abfahrten, überall Wiese, Klatschmohn, Wiese. Wahrscheinlich fahre ich morgen da lang und es ist alles weg. Weil heute meinte jemand, es wird nur daran liegen, dass sie nicht nachkommen mit dem Mähen, weil alles so besonders gut wächst wegen der Witterung. Du bist auch auf dem Dorf aufgewachsen.
Ja, genau, ganz kleines Dorf. Es war sehr, sehr, ich bin sehr frei aufgewachsen.
Wo war das Dorf?
Das Dorf heißt Freusburg, ist in der Nähe von Köln oder so, oder Siegen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen jetzt Siegen kennen, aber Köln.
Siegen.
Siegen, ja.
Bei Siegen.
Ja, genau, Da ist das nicht so weit entfernt. Ja, da bin ich ganz wild aufgewachsen. Meine Eltern hatten keine Zeit, waren mit sich beschäftigt und niemand hat mir gesagt, das darfst du nicht, das kannst du nicht, das macht man nicht. Somit bin ich davon ausgegangen, alles ist möglich und genauso nach dem Prinzip habe ich weitergemacht.
Geil. Hast du dich bei der Ignoranz deiner Eltern mal bedankt? Also bei deinen ignoranten
mehrmals.
Eltern?
Toll. Mehrmals, ja.
Was war da mit Pubertät bei dir? Ich war schlimm in der Pubertät. Ich habe gelitten. Ich war einsam. Ich hatte keine Freunde, weil ich auf dem Gymnasium war. Und auf dem Dorf, also in meinem Alter, war ich die Einzige oder noch jemand. Ich weiß gar nicht.
Ja, ich war auch eher alleine. Aber es lag auch ein bisschen geografisch war es ein Problem. Es gab niemanden in der Nähe. Es war mehr fast in so einem Waldstück gelegen. Und ich war auch ein bisschen komisch, also anders als die anderen. Und das hat wohl auch dazu beigetragen. Ich bin in den Bauwagen eingezogen mit 16 und so. Also schon ein bisschen.
Aber im Bauwagen im Garten deiner Eltern, oder wie?
Ja, das war ein öffentliches Gebäude, eigentlich der Kindergarten dort. Meine Mutter war dort als Erzieherin beschäftigt. Und eigentlich hätte ich das da nicht unbedingt aufstellen dürfen, aber ich habe halt einfach nicht gefragt.
Und du hast dann auf dem Kindergartengelände, wo deine Mutter Kindergärtnerin war, diesen Bauwagen hingestellt mit 16?
Ja, genau.
Wie hast du das alleine geschafft?
Der Freund meines Vaters hatte einen Traktor.
Okay.
Den habe ich gefragt. Und meine Eltern wollten eigentlich nicht, dass ich mir einen Bauwagen kaufe. Und ich habe die dann wahnsinnig genervt. Und irgendwann hat mein Vater gesagt, mach doch, was du willst. Ja, und zwei Tage später war der Bauwagen dann da.
Und da hast du übernachtet auch, oder was?
Da habe ich auch drin übernachtet, ja. Im Winter war es ein bisschen kritisch, aber so die meiste Zeit habe ich mich dort aufgehalten, geschrieben, genäht, gezeichnet, ja.
Mit 16?
Ja.
Ja, cool. Bauwagen, Tanja. Das habe ich mir aufgeschrieben. Wo, Geld zum Beispiel, Geld wollte ich eben auch noch mal. Geld ist ja jetzt... Wer Mode, ne?
Mhm.
So, wenn ich Mode kaufen will, die eine gute Qualität hat, brauche ich Geld. Punkt. Um die Mode mit guter Qualität herzustellen, brauchst du als Designerin auch Geld.
Ja.
So, jetzt ist es ja so, dass wir alle gar nicht mehr so viel Geld haben. Spürst du das? Merkst du das bei dir? Oder sagst du, bei mir waren die Leute, die eigentlich immer so gesettelt und mehr eher hochpreisige Sachen kaufen können und die bleiben auch? Oder merkst du da was?
Also es kommen sehr viele Touristen zu mir in den Laden, durch die Nähe zum Hauptmarkt. Also die finden mich da problemlos. Die sind sehr begeistert, weil die sich auch beschweren, dass sie in den meisten Städten immer so dasselbe finden. Die gleichen Kollektionen, die gleichen Filialisten sitzen da drin. Also die Städte unterscheiden sich ja nicht so wesentlich.
Zara, H&M,
ja, genau.
C&A, wobei C&A finde ich inzwischen schon gut. Na, ernsthaft?
Ja, okay.
Ich kaufe bei C&A manchmal ein, T-Shirts und Unterwäsche.
Ich finde das auch wichtig, so eine Mischung im Prinzip, überall irgendwie im Prinzip die Teile, die Garderobe zusammenzustellen, das sagt ja auch was über dich aus und deine Persönlichkeit, ne? Und dadurch kannst du bei dem anderen auch ablesen, wie der tickt. Aber wenn da ab und zu so besondere Teile dazwischen sind und man mischt das so ein bisschen auf, dadurch wird es ja auch individuell, ne? Du als Person hast ja einen eigenen Look, einen eigenen Stil. Und das sollte man, also so wie man denkt und wie man so fühlt oder auch die politische Haltung, das sollte man so ein bisschen wiederfinden in der Kleidung auch.
Ach Mensch, mir fällt noch was ein. Ich war gestern in Bad Kreuznach. Wir hatten so eine Fortbildung von der Arbeit oder beziehungsweise so ein Treffen mit anderen Sozialtanten. Und genau, und dann sind wir danach noch ein Eis essen gegangen in Bad Kreuznach. Und das hat ja ein kleines Innenstädtchen, ziemlich viele Leute unterwegs, muss man sagen. Und die Innenstadt sehr belebt, aber nur Billo, 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 Billo. Ganz schlimm. Nur Pimpki, nur Tralala, wie in so vielen Städten. Und dann musste ich auf Toilette. Und dann habe ich keine Toilette gefunden. Und dann sagte mir aber der Typ in der Eisdiele, gehen Sie mal da drüben in die Sparkasse. Die haben eine Kundentoilette. Und dann bin ich wirklich darüber Ne? Und habe dann bei der Sparkassenfiliale vorne gefragt, Entschuldigung, haben Sie eine Kundentoilette? Ja, haben Sie eine Sparkassenkarte? Ich so, ja, jetzt mache ich Werbung für Sparkasse, aber ich bin auch bei der Triodos Bank, die ich sehr schätze. Es gibt auch die Volksbank, es gibt, ihr wisst schon, andere Banken. Jedenfalls bin ich dann da rein und dann ist diese Frau von der Sparkasse mit mir zu dieser Toilettentür gegangen und hat mir erklärt, wie das geht mit der Karte und Lichtschranke und so weiter. Wir kommen ins Gespräch und dann sage ich so zu ihr, dass ich mich wundere, dass an einem Dienstag, war ja gestern, so viel los ist in so einer kleinen Stadt. Und dann sagt sie, ja, aber ganz schlimm, hier kann man überhaupt nichts mehr einkaufen, es ist ganz furchtbar, es gibt nur noch einen Dönerladen, es gibt 7 Eisdielen in einer Straße, es gibt Brillenläden, Ketten von Brillenläden, es gibt ein Zara und es gibt ein H&M. Das war's. Und ansonsten gibt's noch irgendwelche Billo-Schnickschnack-Läden mit Plastikspielzeug und so. Mhm. Und dann sagte sie, wo kommen Sie denn her zu mir? Da sag ich aus Trier, mein Sohn studiert in Trier. Sie haben ja so eine tolle Innenstadt und ich gehe da immer so gerne einkaufen. Und dann sage ich, Entschuldigung, in Trier ist auch Ladensterben angesagt. Wo gehen Sie denn da einkaufen? Und dann sagt sie, Sie haben so schöne Designer. Sie haben da auch die Tatsache, das ist jetzt kein Spruch, da gibt es ja auch diese Kriebel, da gibt's das, da gibt's das. Und dann hat sie mir halt wirklich so kleine Dinger. Dann noch da oben an der Basilika gibt's noch, war so eine schicke Lady.
Ja, Neustraße
so Stylo
auch.
Und Neustraße. Mhm. Und sagte, sie liebt es. Und dann habe ich gesagt, na ja, dann drücken Sie uns mal alle die Daumen, dass der Einzelhandel in Trier sich die Mieten perspektivisch noch leisten kann. Mhm. Ja, wie ist denn das? Kannst du dir deine Miete leisten?
Ja, ich habe einen sehr netten Vermieter. Sonst könnte ich diese Innenstadtlage, das wäre unmöglich. Also tatsächlich sind die Stoffe sehr teuer, die Lohnkosten sind sehr hoch. Wir haben das Atelier ja oben drüber gemietet. Also alles in Summe ist schon einiges, was das kostet.
Ne?
Genau, das musst du erwirtschaften. Und viele sagen auch, ja, ich kann mir, also gut, die Kleider gehen ja bei 400 Euro in etwa los.
Bei dir jetzt.
Ja, bei mir jetzt, genau. Aber das Material ist eben sehr hochwertig und die Verarbeitung. Und man bekommt das ja dann auch auf Maß. Das heißt, ich habe eine Schnittdirektrice, die diesen Schnitt dann für jeden Kunden einzeln anfertigt. Und das ist eben Zeit. Auf den Leib geschneidert, ne? Also nicht nur Länge, ne? Und Abnäher verlegt oder so, sondern das wird dann tatsächlich für jeden Kunden auf Maß gemacht. Und das kostet, ne? Und natürlich sagen manche, ich finde das so schade. Oder die kommen immer mal wieder rein und schauen sich um und sagen, ich würde mir das so gerne kaufen, ich finde das ganz toll. Aber ich kann mir das einfach nicht leisten. Und manche machen das dann so, die sagen, ja, ich möchte das abbezahlen. Ich zahle einen Teil diesen Monat und den anderen Teil nächsten Monat und das machen wir auch.
Das finde ich echt geil.
Ja, lieber weniger konsumieren, ne? Und dafür irgendwie besondere Teile und die bleiben auch viel länger im Schrank nachweislich, ne? Also sie werden nicht so schnell aussortiert und ich glaube, man baut eine andere Verbindung dazu auf. Ich glaube auch die Leute, die in den Laden kommen und auch die Entstehungsgeschichte, ich erkläre auch immer ganz viel und auch erkläre auch ein bisschen was zu dem Design. Und wenn das Teil mit Geschichten beseelt ist, dann hast du eine andere Beziehung dazu. Mhm. Und das ist wichtig, glaube ich.
Trier für dich insgesamt als Stadt. Trier ist bestimmt noch etwas spannender als Bad Kreuznach.
Oder Siegen.
Oder Siegen.
Wobei Siegen hat sich auch entwickelt. Also da ist auch, hat sich viel verändert. Habe ich gehört. Ich war schon sehr lange nicht mehr dort, aber ich habe gehört, dass sich das Stadtbild verändert hat.
Ja, das Stadtbild in Trier verändert sich ja auch, wie wir wissen. Leider nicht immer zum Positiven. Aber das Schöne muss man gar nicht so suchen gehen. Wenn ich einfach losgehe und sage, ich will das Positive sehen, dazu muss ich gar nicht in irgendeiner Religionsgemeinschaft angehören, weißt du, so, dann ist es auch da.
Ja, du kannst ja auch einfach das, was dir fehlt oder was du vermisst, im Prinzip kannst du ja einfach versuchen, das zu schaffen. Ne? So wie der Salonabend, der war ja vorher auch nicht da. Ich habe das vermisst und habe gedacht, gut, wenn es keiner macht, dann mache ich es halt. Ne? Oder ich merke auch an den Abenden, die Leute kommen irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen sind skeptisch, sie wissen nicht, was sie erwartet. Aber am Ende sind es doch die sozialen Kontakte, ne, die es ausmachen, ob du dich in der Stadt wohlfühlst oder nicht. Also mein Blick auf Trier hat sich dahingehend auch geändert oder auf die Region durch diesen Salonabend auch, weil du stellst auf einmal fest, wie viel spannende und interessante Leute es gibt. Du hast einen ganz anderen Austausch. Es entstehen Synergien. Plötzlich fangen die Leute an, gemeinsam Projekte zu planen, ne? Und man begegnet sich in der Stadt und du weißt genau, der macht das, der macht das, der macht das. Und das finde ich toll. Ne? Also du hast vorher keine Ahnung, ne? Wenn du die Leute in der Stadt siehst, womit die sich beschäftigen. Aber du kannst dich über Literatur, über Theater, Kunst auf einmal mit Menschen austauschen, die auf der gleichen Wellenlänge sind. Und das ist schon für mich eine Bereicherung, also in Trier auch. Also das macht es auch so ein bisschen erträglicher, dass ich eben nicht in Berlin bin im Augenblick. Denn da bist du ja dann auch in einem Kiez wie in einem kleinen Ort und bewegst dich da nicht so definitiv. Wahnsinnig, weil die Distanzen so groß sind.
Ja.
Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, so nach diesem einem Jahr jetzt Salonabend.
Achso, ein Jahr Salonabend, zwei Jahre Trier.
Genau.
Okay. Also ich profitiere extrem davon, ganz klar, von diesem Salonabend. Ich habe ganz neue, vor allen Dingen Frauen kennengelernt. Ich kannte in Berlin weniger Frauen. Also ich habe in Berlin definitiv mehr Männer oder divers oder wie auch immer du es nennen willst, Kontakte gehabt. Aber explizit deutlich weniger Kontakte jetzt so, also meine drei engen Freundinnen oder vier. Aber drumherum, auch für meine Show, hatte ich immer zuerst den männlichen Gast sicher. Wusste ich immer, wen ich wollte. Und die Frauen wurden dann dazu auch noch eingeladen. Weißt du, so war ich so ein bisschen Sexistin, unbewusst.
Ja, aber vielleicht auch ist das so ein Frauending, dass man nicht sicher sein kann, ob dieser Neid- oder Misskunstfaktor damit einfließt. Ja, sondern Frauen unterstützen sich zu wenig gegenseitig. Ne? Weil immer dieses Vergleichen im Prinzip das ist, was uns daran hemmt, ne? Dem anderen irgendwie mal eine Bühne zu geben oder Raum. Zu sagen, ich finde das toll, was du machst und präsentiere dich jetzt mal. Ne? Und das wollte ich genau machen, dass wir uns auch mal freuen über das, was wir erreicht haben und auch die anderen einfach auch zuzuhören, was die Leute zu erzählen haben, ist auch ganz schwierig. Wir hören uns einfach auch nicht mehr zu. Ne? Es gibt maximale Aufmerksamkeit, 5 Minuten und dann schweifen die Leute schon ab. Aber beim Salonabend ist ja auch so, dass wir uns alle auch den Raum geben, gegenseitig mal unsere Geschichten zu erzählen und Fragen zu stellen und auch zuzuhören. Und das finde ich auch toll, dass man einfach jetzt wirklich den anderen auch mal den Erfolg gönnt und sich freut mit jemandem. Mhm. Ne? Und das war bei Frauen, also zumindest in meiner Vergangenheit, wenn ich darüber nachdenke, gab es das nicht so.
Ja, und gerade im Modebereich, ne?
Oh, das ist ganz schlimm.
Das, glaube ich, ist ein hartes Pflaster auch für das Sozialleben.
Mhm.
Ich glaube, dass so in dem Bereich, dass es ganz schwer ist, aus der Konkurrenzsituation rauszutreten und den Menschen dahinter überhaupt kennenzulernen. Mhm. Wahrscheinlich ist die Zeit auch gar nicht. Aber ne, also gerade in den Kreativbereichen ist ja auch die Angst vor der Konkurrenz groß. Es ist ja,
es ist ja in dem Sinne wir sind alle keine Konkurrenten, denn jeder macht ja was Eigenes. Ne, du kannst ja so mit, sag ich mal, deinen Eigenschaften und dem, was du beginnst oder was du dir überlegst, das unterscheidet sich ja. Jeder macht ja was anderes. Das heißt, man nimmt sich ja nichts im Grunde. Ne, jeder hat so seinen Kundenstamm. Meine Kunden sind vielleicht andere als wieder von anderen Labels.
Und was ja auch passiert, wovon ich auch Nutznießerin bin, was ich jetzt auch merke, was da irgendwie in Bewegung gerät zwischen den Frauen. Ach, ich kenne da jemand. Ach, ich kenne da jemand. Die Dings kann doch das. Und wirklich dieses Verknüpfen von den Talenten, die da zusammenkommen, das wurde von Anfang an durch den Salonabend tatsächlich gemacht.
Ja, also ich suche mir die Frauen gezielt aus und interessiert mich das, was die machen, womöglich. Aber auch Frauen, ja, die ich vielleicht noch gar nicht so gut kenne und mir nicht genau vorstellen kann, was sie machen. Und bin dann ganz überrascht irgendwie, dass ich mich wahnsinnig freue, die mal kennenzulernen und mal ein bisschen mehr über die zu erfahren. Das ist schon ja auch für mich oft sehr überraschend. Auch was sie teilen, also auch Niederlagen, Misserfolge, ganz schlimme, große Krisen, Katastrophen und das mit wildfremden Menschen an dem Tisch dann teilen. Und ich denke mir,
das hätte ich
jetzt nicht unbedingt erzählt vielleicht.
So, ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Jetzt gucke ich nochmal in mein Buch, was wir alles noch reden wollten. Steffi hat mir eben eine WhatsApp geschickt, dass Jimmy Berlin heute 60. Geburtstag hat.
Oh,
lieber Jimmy Berlin, Mann mit der sexiest voice ever in dieser kleinen Moselmetropole. Du bist auch schon 60, leck mich am Arsch. Alles Gute. So, Tanja, wofür hast du zuletzt richtig viel Geld ausgegeben, wo du gesagt hast, das will ich haben?
Also richtig viel Geld gebe ich für Maschinen aus und Stoffe und Garne.
Maschinenstoffe.
Und ab und zu gehe ich auf so Designbörsen und kaufe mir da Vintage-Möbel. Die sind auch nicht so ganz billig zu haben oder günstig zu haben. Oder Kunst. Ich kaufe gerne Kunst.
Kunst? Was war das teuerste Kunstwerk, was du gekauft hast?
Weißt
du
das? Teuerste? Das letzte war Eike König, das kann ich dir sagen. Das war dieses Happy Branding. Das teuerste, meine Güte. Kann ich mich gar nicht erinnern.
Also mein Wunsch, das, was ich mir total gerne mal für alle, die vielleicht viel Geld haben, mich heiraten wollen, alt sind, bald sterben oder so, die könnten mir eine ganz große Freude machen, eine Skulptur von Pierre Scamma zu schenken. Und das ist dieser Hase. Es gibt so eine Bronzeskulptur. Ja. Ein Hase,
ja, der ist cool.
Der so ganz, ganz lange Ohren hat und so gekreuzte Arme. Und da steht wie so ein Punk. Und das ist, das will ich. Das kostet 7.500 Euro. So. Aber ja, werde ich in diesem Leben wahrscheinlich nicht kriegen.
Nee, aber wenn du irgendwie interessante Keramikskulpturen möchtest, in Bezug auf Hase, dann gibt es ja die Anne Kückelhaus, die sehr interessante Keramikskulpturen macht, mit der ich auch mal eine Kollektion zusammen erarbeitet habe. Die
Anne?
Ist Kunststoff. Anne Kückelhaus. Aha. Und die macht sehr kratzbürstige, widerborstige, tolle, mega interessante Skulpturen. Und ja, von der habe ich auch einiges gekauft.
Aber nicht diese ganz
Zum Beispiel
dünnen,
ein Revolver, der
Hasen?
Heißt Am Zug. Das ist ein Hund, der so in so einer Halb-Acht-Stellung steht. Das sieht aus wie ein Revolver, ist aber ein Hund, der im Prinzip auf der Jagd dann, wenn er das Wild anvisiert hat, dann so stehen bleibt. Der Schwanz ist aber so gebogen und es sieht aus wie eine Waffe. Sehr cool.
Aus Keramik?
Das ist Bronze.
Bronze, okay. Ja. Sag nochmal, wie die heißt?
Anne Kückelhaus.
Anne Kückelhaus, wahrscheinlich auch unbezahlbar. Also für mich?
Ja.
Okay.
Vielleicht lässt sie sich auch auf Ratenzahlung.
Okay. Ja, Anne Kückelhaus.
Kunst auf Raten.
Sehr gut. Tanja hat mir zum Geburtstag eine Dokumentation von Marina Abramović geschenkt.
Ja.
Marina Abramović ist für mich eine der wichtigsten Künstlerinnen überhaupt. Die macht jetzt keine Skulpturen oder sie macht schon auch Skulpturen. Aber also die finde ich auch Hammer. Ja. Gut, noch ein bisschen angegeben, dass ich mich mit Kunst auskenne. Das war mir wichtig an der Stelle. Im Kino, hast du gesehen? Wir haben ja in Trier ein Programmkino.
Broadway, liebe ich.
Broadway. Und die sind am Umbauen. Die renovieren da großartig. Leider, leider erst wieder Ende Juni, Anfang Juli geöffnet. Aber ich warte auf King's Land mit Mads Mikkelsen. Mhm. Was Historisches, in der Hauptrolle einer der schönsten Männer der Welt. Mhm. Deswegen ist das ein guter Film. Mhm. Dann warte ich noch auf Sterben.
Ja, das möchte ich auch unbedingt
Lars sehen. Eidinger.
Ja,
voll
unbedingt.
Mein Thema, weil interessiert mich mega, läuft aber nirgendwo sonst.
Ja, das Broadway hat jetzt irgendwie Filmplakate verkauft, dann konnte man Sterben auch kaufen. Ich bin extra dahin gepilgert und wollte für deine Schwester Uli auch schauen, ob es da ein Kinoplakat gibt, ein bestimmtes.
Okay.
Aber leider bin ich dann ohne Plakate wieder rausmarschiert.
Ach, schade.
Ja, aber da habe ich Zone of Interest gesehen. Toller Film. Sandra Hüller.
Ah ja, den habe ich auch noch nicht gesehen.
Ja, da bin ich
Den habe ich auch noch nicht gesehen, weil ich immer dachte, so schwer. Aber wichtig, wichtig, auf jeden Fall.
Ja, richtig.
Son of Interest, was habe ich im Profil zuletzt gesehen? Se Ancora Domani von Paola Cortellesis. Italienischer Film, spielt 46, wo in Italien die Frauen zum ersten Mal das Wahlrecht hatten. Mhm. Ganz schöne Geschichte, also bittersüß, traurig auch schwer, es geht auch um Gewalt an Frauen, aber wie die Frauen das lösen, es ist so eine tolle Geschichte und wunderschön ästhetisch umgesetzt, also ganz, ganz toll.
Okay,
kein großer Film, weiß nicht, ob er noch läuft, aber ganz toll, heißt auf Deutsch, warte, Es gibt ein Morgen, so, ganz schöner Film. Ja, so, jetzt, ich glaube, wir sind so weit durch. Wir haben jetzt eine Stunde gequatscht, Tanja.
Oh, Zeit ist sehr schnell vergangen.
Das ist, genau. Wo gehst du noch gerne in, hast du noch irgendeinen Gastro-Tipp in Trier? Irgendwas, wo du sagst, sehr lecker, tolle Cocktails, schöner Platz, irgendwie so? Oder fällt dir da nichts ein?
Also ich liebe das Sushi Trier, weil die einfach so ein großes Angebot an vegetarischen und veganen Sushi-Röllchen haben. Aber leider haben die jetzt eine ganze Weile schon geschlossen.
Wo war das?
In der Neustraße.
Okay.
Ja.
Und ja, krass. Ich hoffe, die schließen nicht alle die guten Sachen.
Ja, das hoffe ich auch. Hm. Also es gibt aber ja eine ganze Menge kleiner, toller Lokale hier in der Innenstadt.
Ja.
Also wir pilgern immer so von einem zum anderen und sind alle ganz toll, finde ich.
Okay.
Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich so ein Lieblingsrestaurant habe, was dann auch wieder schwierig ist. Ne?
Ja, ja, klar. Ne? Das aber ist ja auch in Trier dann Dorf. Ne?
Ja,
wenn
genau.
man das eine lobt, muss man ja, das andere ja. loben und sonst sind die beleidigt und so. Kann man auch
Richtig.
Verstehen, aber so ist es halt.
Da bin
ich
immer ein bisschen vorsichtig, aber tatsächlich versuchen wir uns ja vegetarisch oder vegan zu ernähren.
Okay.
Und dann, ja. Aber da gibt es ja im Prinzip sehr, sehr großes Angebot.
Wo gehen wir jetzt eigentlich gleich hin essen?
Also, ich habe gelesen, das Pizza Pazzo, jetzt gerade so ein Pop-Up.
Pizza Pazzo, wo ist das?
Die haben kein festes Lokal, das ist mehr so Pop-Up, aber unglaublich leckere Pizza. Bin großer Fan.
Okay.
Und pilgern dann immer dorthin, wo die dann eben gerade auftauchen. Und soweit ich das gelesen habe, sind die heute irgendwie am Viehmarkt. Und da könnten wir das mal versuchen.
Okay, dann machen wir das doch mal.
Ja.
Ja, dann machen wir das doch mal. Ich gucke gerade, was ich noch sagen wollte. Ach ja, ich habe noch hier so ein kleines Bonbon. Ich war in Bayern im Kulturgasthof Walden. Das sind zwischen Augsburg und Donauwörth.
Mhm.
Der Peter Großhauser, mein Ex-Freund, um genau zu sein, der in Neukölln das Valentinstüberl hatte.
Ja, ja.
Einer meiner glücklichsten Nichtbeziehungen und immer noch Freundschaften. Und der hatte Clemens Schittko als Autor eingeladen zur Lesung. Und der hat ein schönes kleines Gedicht auf der Rückseite seines Buches. Artaud ist tot, heißt es, von Clemens Schittko. Und da, das Gedicht möchte ich jetzt zum Abschluss noch zum Besten geben.
Wie schön.
Krisenbewältigung eines Feiglings. Heute bei Aldi 3 alkoholfreie Biere gekauft. So, liebe Gruppe, das war's auch schon wieder für heute. Live aus dem Dazwischen, nicht ganz live aus dem Dazwischen. Liebe Tanja Kriebel, ich sage immer deinen Vor- und Zunamen, weil du bist Tanja Kriebel, auch ja. wenn du meine Freundin bist. ja, ihr seht und hört demnächst wahrscheinlich immer mal wieder was von Tanja Kriebel, letztens im Volksfreund. Ey, Volksfreund, ey, sorry, das muss ich noch loswerden. Der Volksfreund entwickelt sich auch mit, Tanja, oder?
Ja, wunderbar.
Ey, ich
Die
muss
Interviews
sagen,
mit Bea, wunderbar.
Dir Trier hat da Vorschub geleistet. Liebe Beatrice, ja.
Applaus, Applaus.
Applaus, Applaus. Das ist ein richtig, richtig tolles Piece. Diese Porträts da, wo einfach Leute, die hier was Kreatives in der Stadt machen, einfach mal wirklich vorgestellt werden. Ne? Und eben
ja, da
nicht
könnten
nur,
sie dich auch mal ganz schön vorstellen, finde ich.
Wen, die?
Dich, Simi.
Mich?
Ja, natürlich.
Hallo, lieber Volksfreund. Hörst du das? Anyway, ich stelle mich dann zur Not auch selber vor, weißt du, und mache ja jetzt auch dann demnächst mit ein paar Leuten zusammen eine Show dazu, also so eine Fernsehshow,
cool.
die dann beim OK laufen wird. Oh. Wieder mal alles ohne Geld, hey. Aber ja, wir werden sehen, wie es wird. Der ganz große Fame ist jetzt auch nicht mehr so wichtig, aber es muss Spaß machen.
Richtig.
Und es muss uns alle irgendwie wach halten und zusammenbringen und Schnittmengen machen und ihr wisst schon was. So, ich sag nochmal danke Steffi Stahl,
ja,
dass wir
danke,
in deinen
Steffi.
Heiligen kleinen Hallen hier sprechen durften. Und möchte noch ein Buch, dann habe ich es, nennen. Und zwar Hoffnung Mensch von Michael Schmidt-Salomon. Erschienen bei Piper in der vierten Auflage, glaube ich. Moment, ich gucke nochmal, ist auch scheißegal. Es ist ein gutes Buch und es macht Hoffnung. Und das Beste, Michael Schmidt-Salomon ist ein Philosoph, ein guter Philosoph, weil er kann gut erklären.
Das kann ich bestätigen, denn du hast mir zum Geburtstag Entspannt euch geschenkt. Das habe ich an einem Tag durchgelesen und ich habe viel daraus mitgenommen.
Ach, wie schön.
Ja.
Stimmt, ich habe dir, herrlich,
ja.
sehr gut. Und wie gesagt, ich möchte, dass Michael Schmidt-Salomon sich auch mal mit mir hier zu Steffi ins Zimmerchen setzt, um eine Folge dazwischen mit mir aufzunehmen. Noch hat er nicht geantwortet, aber ich bin dran. Spannend ist nämlich an Michael Schmidt-Salomon außerdem, er ist aus Trier. Er ist hier geboren und er lebt nach wie vor hier. Und sein erstes Buch habe ich in Berlin gelesen und wusste nicht, dass es von einem Trierer ist. Deswegen wichtiger Mann. Also Hoffnung Mensch, eine bessere Welt ist möglich. Erschienen bei Piper. Lesen bitte. Kaufen und lesen. So, jetzt war es das aber wirklich aus dem Dazwischen. Ich sag mal tschüss, Tanja. Wir gehen jetzt noch was essen.
Ja, wir gehen jetzt noch was essen. Das ist schön.
Jetzt kannst du noch tschüss sagen.
Ja, tschüss.
Ja, jetzt habe ich vergessen, das mit den Vögeln. Weil Tanja ist eine Frau, die auch schon mit einem Raben zusammengelebt hat. Das haben wir jetzt vergessen.
Ja.
Aber vielleicht kommst du wieder. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Alles Gute nach Trier raus. Macht's gut. Ja, Grüße
danke,
auch nach Luxemburg.
Dass ich da sein durfte. Tschüss.
Tanja, danke, dass du Zeit hattest.